Ja, go for it, oder? Schön. Hi, freue mich sehr, hier zu sein, mit euch ein bisschen reden zu dürfen und die Bitte im Gebet ein bisschen zu vertiefen. Und das war ganz spannend im Vorfeld mit eurem neuen Pastor Simon Haug im Gespräch zu sein. Und ich hatte so meine Fantasien, ah ja, bitte, da hast du schon viel gemacht. Ja, und dann kam der gut auf eine Idee, da habe ich gedacht, ach gut, dann musst du eine neue Predigt schreiben. Dazu habe ich echt noch nicht so viel gemacht. Weil wenn ich über Bitte nachdenke, dann bin ich ganz stark bei der Frage, okay, wenn ich bitte, was passiert dann eigentlich? Also ich bin immer schon bei der Effektivität des ganzen Geschehens. Das ist vielleicht so was schön Deutsches, ne? Wir wollen Effektivität sein, da muss was rumkommen. Vielleicht ist es aber auch nur mein Ding, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall bin ich sehr, sehr stark beim Thema Bittgebet immer auch bei der Frage, okay, und dann, wenn ich gebetet habe, und dann, was kommt dann dabei rum? Und ich merke, das hat mich ein bisschen getriggert, dass jemand sagte, nee, wir machen das mal anders. Du kannst mal ein bisschen darüber sprechen, wie geht man eigentlich in so eine Bitte rein? Mit welcher Haltung und irgendwie auch vielleicht mit welcher inneren Ausrichtung. Und was bedeutet das eigentlich für mich, dass ich mit Gott so im Gespräch sein darf, dass ich Bitten vor ihm bringen kann? Ja, ich gedacht, lasse ich mich drauf ein. Und jetzt am Anfang wollte ich dich gerne mal abholen, vielleicht so ein bisschen von mir. Ich habe so ganz unterschiedliche Erfahrungen mit dem Bittgebet gemacht. Es gab mal eine Zeit, da war mir das sehr fremd, da habe ich gedacht, ja, sollen die Leute mal machen, irgendwie, es gibt schon Beter, die machen das irgendwie, den kannst du Dinge stecken und so, und dann beten die für dich. Das war bei mir Oma, Mama und auch noch so ein paar andere Leute. Eine aus dem Kindergottesdienst, die hat auch irgendwie immer für mich gebetet. War skurril, aber war irgendwie auch nett, war jetzt nicht zu schräg. Und später hatte ich eine Lebensphase, da habe ich sehr, sehr stark erlebt, wie Gott mit mir im Gebet unterwegs ist und wie da etwas passiert ist. Und das hat mich sehr stark fasziniert, dass ich so viel erlebt habe, dass ich Dinge beten durfte und dann Dinge passiert sind. Und ich erleben durfte, wie Gott da irgendwie drauf reagiert. Und das hat mich so motiviert, weil ich dachte, ey, wie cool, du bist ja da. Krass. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich den Leuten gesagt habe, schickt mir eure Gebetsanliegen, ich mache das super gerne. Ich hatte den größten Spaß auf einmal daran, für Leute zu beten. Ich kannte die zum Teil gar nicht. Ich habe gesagt, ja, was liegt dir denn auf dem Herzen? Und dann habe ich mich da hingehockt und gebetet. Das war mir ganz nah. Und später wurde es mir fremder. Denn dann habe ich auch Erfahrungen gemacht, dass das plötzlich nicht mehr passiert war. Und dass ich für Dinge gebetet habe und sie sind nicht eingetroffen. Und das hat mich ganz stark auf einmal wieder irritiert. Und dann gab es auch Phasen im Leben, da habe ich erlebt, wie Leute für andere beten. Und dann war das auch ganz komisch für mich, weil wir haben dann nämlich gesprochen und dann haben wir Dinge gesagt. Und dann haben wir eine Minute später so getan, als würde jetzt Jesus auf einmal da sitzen und haben genau dieselben Sätze wieder gesagt. Aber dann zu ihm. Und dann habe ich gedacht, der war doch gerade jetzt auch da. Wieso habe ich denn jetzt genau das, also das war irgendwie, dann habe ich gedacht, irgendwas passt doch dann nicht. Wieso muss ich das denn jetzt haargenau so wiederholen? Und dann hatte ich Phasen, da ist es mir ganz fremd geworden. Weil dann waren es nämlich Bittanliegen, wo ich dachte, das hat mir sehr viel bedeutet. Und das ist nicht eingetroffen. Wir haben gerade gehört, dass Gebet ganz viel machen kann und dass Leute schöne Dinge erlebt haben damit. Sich geborgen fühlen oder irgendwie nochmal einen Neuaufbruch da erleben. Und ich kann dir von mir sagen, bei mir ist das ganz unterschiedlich und vielleicht auch bei dir. Und ich weiß, dass es manchmal Dinge gibt, die so passieren, die mir das Gebet unglaublich fremd machen und man eine richtige innere Abneigung dagegen bekommt. Und manchmal kann man sogar sowas ganz schizophren formulieren und sagen, Jesus, ich habe gar keinen Bock mehr auf Gebet. Und dann sagt man das zu Jesus. Also man betet eigentlich und sagt, ich kriege das gerade nicht hin. Und deswegen wollte ich dir jetzt am Anfang auch mal den Raum geben und sagen, gibt es etwas, und es muss jetzt nichts Krasses sein, aber einfach das, wo du sagst, das macht mir Beten richtig schwer. Das macht mir Beten müde. Das macht es für mich anstrengend. Oder da merke ich, ich krieg diese Sätze, die anderen gesagt haben, so gar nicht hin, weil das und das. Und weil wir ja in einem Raum sind, wo wir ganz ehrlich und nett miteinander unterwegs sind, lade ich dich ein, dich einfach mit deinem Sitznachbarn, deiner Sitznachbarin auszutauschen und einfach zu zweit euch mal drüber auszutauschen. Was ist es, was dir vielleicht das Beten anstrengend oder müde macht, wo du sagst, das macht es mir richtig schwer. Und ich hole mir was zu trinken. sagen. Ach ja, komm. So. Ich habe mir für heute überlegt, dass ich den Psalm 31 gerne nehmen würde, um ein bisschen aufgrund des Psalm 31 mit dir einzusteigen in die Frage, hey, wie gehe ich eigentlich in so ein Bittgebet rein? Welche Haltung, mit welchen Grundausrichtungen bewege ich mich da? Und ich würde ihn dir gerne einmal vorlesen, nicht alle Verse. Wenn du magst, kannst du gerne mich angucken dabei oder die Augen schließen. Ich lese euch vor. Ich glaube, Luther bestimmt. Psalm 31, ein Psalm Davids vorzusingen, das mache ich nicht, ich lese ihn. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir und hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und du bist meine Burg. Und um deines Namens willen wolltest du mich leiten und führen. Du wolltest mich aus dem Netze ziehen, die sie mir gestellt haben, denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst. Herr, du treuer Gott. Ich hasse die, da halten auf eitle Götzen, ich aber hoffe auf den Herrn. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und erkennst meine Seele in der Not. Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Es gibt so einen Vers, der mich besonders irgendwie gecatcht hat, weil ich ihn aus einer anderen Geschichte her kenne. Und wo ich ganz viel drüber gestolpert bin in der Vorbereitung, und ich nicht zuerst gar nicht wusste, Jesus, wieso ist es der Vers? Da sind so viele drin übers Bitten und so, hilf mir in der Not und Islands und so weiter und so fort. Aber es war der Vers, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und ich kenne diesen Vers aus einem ganz anderen Zusammenhang, aus einer anderen Geschichte. Und die steht viele hunderte Jahre später im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium. Und da hat Lukas diesen Psalm genommen, um etwas von dem auszudrücken, wo er gesagt hat, das ist das, was da an diesem Kreuz bei diesem Menschen passiert ist. Da geht es um Jesus und welche Worte er gesagt hat. Und dass er diese Worte gesprochen hat, ein bisschen verändert, nicht Herr, sondern Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und bei mir ist das so stark drin, dass diese Worte mit diesem Menschen, der mir viel bedeutet, zusammenhängen, der die gesprochen hat, als er gestorben ist. Ich bin Pastor, jahrelang in Weidenhausen gewesen. Ich habe ein Drittel meiner Gemeinde beerdigt. Da waren wirklich viele Menschen, die ich da begleitet habe, in meiner ersten Zeit. Es waren so um die 40 Menschen. Es war wirklich viel für einen Freikirchenpastor. Und ich habe immer wieder erlebt, wie Menschen unterschiedlich aus diesem Leben gegangen sind. Und diese Verse waren für mich immer so eine Art Leitsatz, wenn ich mal sterbe, wünsche ich mir das, was ich bei vielen meiner Geschwistern dort erlebt habe. Irgendwie in einer Gewissheit zu gehen, die ich vertrauensvoll beschreiben würde, wo sie sagen, ich habe den Eindruck, sie konnten loslassen. Sie konnten sich loslassen und gehen, weil sie irgendwie im Vertrauen waren und wussten, wohin sie gehen. Und deswegen ist mir dieser Vers so eingebrannt als ein Satz, den ich mal sagen möchte am Ende meines Lebens. Und dann hat mir Jesus irgendwie klar gemacht, aber Andi, das ist kein Sterbemotto, was hier steht. Auch nicht für den Psalm. Auch wenn der so am Kreuz stand, hat Lukas den nicht benutzt, um zu sagen, das war jetzt die letzte Situation im Leben dieses Menschen. Sondern das ist eigentlich eine Aussage über das ganze Leben, sowohl im Psalm als auch bei Jesus. Dass das ganze Leben von Jesus geprägt war, am Anfang bis zum Ende, Vater, in deine Hände befehle ich mich an, mein ganzes Sein, Körper, Geist, Seele, meine Ganzheit, mein ganzes Leben befehle ich in deine Hände. Nicht nur am Ende, sondern schon am Anfang und mittendrin. Es ist für mich also irgendwie ganz deutlich geworden, dass die Bibel mir sagen möchte, das ist kein Sterbemotto für dich, Andi. Das ist ein Lebensmotto. Das ist ein Glaubensmotto, dass du leben darfst als Pastor, als Kind Gottes, als Vater, als Ehemann. In deine Hände befehle ich meinen Geist. In deine Hände befehle ich alles, was ich bin. Und zwar schon jetzt. Warum ist mir das so wichtig geworden für das Thema Bittgebet? weil für mich klar geworden ist, wenn ich mein ganzes Leben diesem Herrn anbefehle und sage, du darfst bestimmen und dir gehört es und dir vertraue ich mich an und ich darüber Geborgenheit und Sicherheit empfange, dann gilt das auch für mein Gebetsleben. Dann darf ich diese Sätze sprechen und sagen, Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist, mein Leben, mein Gebetsleben und auch meine Bitten. Die Art, wie ich bete, soll nicht mir gehören, sondern ich will sie dir anbefehlen. Und du darfst darüber bestimmen, wie ich im Bittgebet unterwegs bin. Ich habe Dinge gelernt, ich habe Dinge erfahren, ich habe Dinge in der Hand gehabt. Ich nehme auch mein Gebetsleben immer wieder in die Hand. Aber eigentlich geht es doch im Glauben ganz oft, dass ich dir die Kontrolle abgebe und dir sage, du darfst darüber entscheiden. Und vielleicht bin ich dann sogar so und nutze mal andere Worte und sage, Herr, du darfst mich neu lehren, auch wie ich bitten kann. Und das ist tatsächlich mein erster Punkt für dich heute. Meine Frage an dich, sag mal, hast du irgendwann angefangen, die Kontrolle über dein Bittgebet so in die Hand zu nehmen, dass du darüber bestimmst, wie du bittest, wann du bittest, wo du bittest, für was du bittest? Und welche Rolle spielt eigentlich Jesus dann dabei? Ist er nur der Adressat deiner Bitten? Oder ist er auch der Herr und der Bestimmer darüber, wie du bittest, wo du bittest, wann du bittest und für was du bittest? Und falls du über die Frage noch nicht nachgedacht hast, hast du jetzt einfach mal 2 Minuten Zeit und du kannst das auch einfach nochmal Jesus neu sagen und sagen, Jesus, weiß ich gar nicht so genau. Ich mache manchmal und manchmal nicht. Aber eigentlich wäre es ganz cool, wenn du Herr meines Lebens bist, dass du dann auch Herr über mein Gebetsleben bist und dass du mich da lehrst und leitest. Und dann darfst du das im Stillen einfach mit ihm beten. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, du kannst einfach in deinen Gedanken so das so formulieren und adressieren, Worte finden. Und Gottes Geist wird das schon hören und mitkriegen, dass du ihn meinst. Also darfst du das einfach in der Stille so mit Jesus besprechen. Jesus, ich habe manchmal Sachen an mich gerissen. Manchmal entscheidet meine Lust oder Unlust, ob ich für was bete oder nicht. Und irgendwie ist es okay, dass das manchmal so ist, aber ich wünsche mir auch, dass du Herr bist. Und dass du mich immer wieder neu auch irgendwie auf einen Weg nimmst, mich zu öffnen für das, wo du sagst, hey, ich würde mir wünschen, dass du so mit mir sprichst über die Dinge. Und dass ja, du mir auch sagen darfst, was dir so auf dem Herzen liegt, wo du sagst, hey, bitte doch, bitte dafür. Komm mit mir darüber ins Gespräch. Und du weißt, wer hier sitzt und irgendwie damit bisher ganz wenig anfangen kann, auch mit dem Gebetsmonat. Und da bitte ich dich einfach darum, dass du ja, in deiner Liebe und Güte einfach dabei bist. Und zu deiner Zeit Dinge schenkst, die wieder neue Sehnsucht wecken. Um Gespräch zu sein mit dir. Amen. Ihr habt letzte Woche eine wundervolle Predigt gehabt. ausnahmsweise mal nicht von einem Pastor, glaube ich, ne? Also aus der Gemeinde. Und da hat jemand über den Psalm 139 gesprochen und sehr stark deutlich gemacht, was für ein Gottesbild entscheidend dafür sein kann, wie du betest. Und das ist etwas, was wirklich ganz stark prägt, neben dem, wie du beten gelernt hast. So in der Familie, wer so deine Vorbilder im Gebet waren oder wie hier in der Gemeinde gebetet wird. Das prägt ja auch immer die Leute, wie man so miteinander betet und unterwegs ist. Aber wirklich entscheidend darüber, mit welcher Haltung ich ins Gebet gehe, ist ganz oft die Frage, was für ein Bild von Gott habe ich dabei eigentlich? Und letzte Woche war dieser Psalm 39, hey, Gott weiß viele Dinge, aber er nutzt sie nicht in gemeiner Weise aus, um mir irgendwie eins reinzudrücken. Er nutzt sein Wissen nicht als Macht, um mich zu manipulieren oder so, sondern er ist der, der viele Dinge weiß und ich keine Masken tragen muss. Und ich aufatmen darf, weil ich weiß, ich muss ihm noch nicht mal Dinge von mir erklären. Er weiß schon, was da ist. Kennt schon meine Anliegen, bevor ich sie ausgesprochen habe, bevor ich sie vielleicht sogar selber gefunden habe. Weil er das, was in mir ist, vielleicht sogar manchmal besser versteht als ich selbst. Und das ist auch in diesem Psalm ganz wichtig für den Psalmbeter, für David, dass er sagt, ich weiß, zu welchem Gott ich bete. Ich bete und ich bitte, weil du mich erlöst hast. Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist, denn du hast mich erlöst. Das ist ein altes Wort, aber es meint befreit. Du hast etwas für mich getan, wo ich ohnmächtig dastehe und sage, das hätte ich nie hingekriegt. Und du hast es gemacht, weil du Freude dran hattest. Weil du es liebst, Menschen freizusetzen. Weil du es liebst, Menschen wert zuzusprechen und zu sagen, ich bin für dich da. Und ich bin vollkommen gut, so wie wir es gesungen haben. Und ich habe keine bösen Nebengedanken für dich. Wenn du zu mir ins Gebet kommst und ich sage, ich habe auch Herzensanliegen, dann niemals welche, die dir irgendwas Schlechtes zumuten oder die dich niederdrücken. David betet und bittet diesen Gott, weil er weiß, wer dieser Gott ist. Und es ist super entscheidend zu verstehen, wenn wir bitten und Bittgebetsanliegen formulieren, dass wir einen Gott bitten, der uns schon erlöst hat, der uns schon befreit hat, der schon alles getan hat und dessen Liebe wir uns nicht erst durch unsere Bitten irgendwie erflehen müssten. Der uns gnädig ist, sagt David in diesem Psalm, denn du bist gnädig. Und du wirst es nicht erst dadurch, dass ich zu dir bete. Du bist mir gnädig. Du meinst es gut mit mir. Du bist für mich da. Und deswegen gehe ich auch mit meinen Anliegen zu dir. Und deswegen kommt es nicht darauf an, ob ich die Anliegen jetzt ganz toll, perfekt formuliert habe, ob ich die Liste nicht vergessen habe oder dann doch einen Punkt. Dann muss ich nicht in Angst geraten und denken, oh Mist, jetzt habe ich dafür nicht gebetet, jetzt ist es vielleicht nicht passiert, jetzt zeigt mir Gott nicht seine Gnade oder was auch immer. So eine Angst kann ja manchmal in einem entstehen, so nach dem, ah, jetzt habe ich es gar nicht gesagt und sonst. Wie cool war das eben von euch zu hören, dass ihr manchmal erleben durftet, Gott hatte schon die Antwort, noch bevor ihr gebetet habt, weil er eure Anliegen schon kennt. Wenn wir in das Bittgebet gehen, dann möchte ich, dass es wirklich klar ist, wir gehen zu einem Gott, der so vollkommen gut zu dir ist, wie niemand sonst auf der Welt. Wie der liebevollste Mensch zu dir. Ich habe dann immer meine Oma so im Blick. Meine Oma, ich wusste, wenn ich zu der gehe, die ist einfach, also da konnte ich sogar Mist gebaut haben. Und ich wusste trotzdem, die Frau lächelt mich an. Ich weiß, es ist nicht in Ordnung und so, aber die nimmt mich in den Arm und das ist einfach gut. Die hat keine schlechten Hintergedanken für mich. Das ist, also wenn ich so eine Person vor Augen habe, die vollkommen gütig ist, dann ist es meine Oma. Und ich glaube, Gott ist noch mal viel krasser als meine Oma. Das ist echt so. Zu dem zu gehen, weiß ich, ich muss jetzt nicht irgendwie etwas noch vorgebracht haben, damit da irgendwie was, ich komme schon zu jemandem, der unglaublich wohlwollend mit mir unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Angst, ne? Habe ich jetzt richtig gebetet, habe ich gebetet und sonst was, ich würde sie dir gerne nehmen und sagen, Gott hat dich schon erlöst, er hat auch deine Bitte erlöst, sogar die falschen Bitten hat er am Kreuz getragen und gesagt, passt schon, habe ich geklärt. Und du musst auch gar nicht immer den Durchblick haben, war das jetzt und sonst was alles. Manchmal hilft es schon nach, so ein bisschen, passt das eigentlich so mit meinem Glauben, was ich hier bete. Aber selbst davon sind wir befreit, weil Gott sagt, hey, ich bin schon für dich da. Ich freue mich einfach, dass du das, was dir wichtig ist, mit mir teilst. Und wenn wir darüber sprechen, warum wir in das Gebet gehen, kann ich es verstehen, dass du ähnlich drauf bist wie ich, dass es um die Effektivität geht und das, was rumkommt. Aber es fängt an bei dem, wie ich reingehe. Es fängt an damit, dass das Bittgebet vor allen Dingen eine Sache möchte. Intimität und Nähe mit Gott herstellen. dass Dinge, die dir wichtig sind, die dir etwas bedeuten, du jemanden mitteilst, von dem du dir wünschst, dass sie ihm dann auch etwas bedeuten. Es geht also nicht darum, Gott zu bewegen, wie so ein Klotz von A nach B zu schieben und dann zu sagen, so mach jetzt mal sonst was, sondern Gott zu sagen, hey, ich habe eine Bitte an dich, weil sie mir wichtig ist. Und weil ich weiß, du hast mich gern und sonst was, möchte ich gerne diese Bitte und dieses Anliegen mit deinem Herzen teilen, dir nahebringen und dir sagen, hey, das bewegt mich. Und was du daraus machst, ich hätte schon Vorstellungen, ich habe auch Wünsche. Aber erstmal geht es mir darum, dass du diese Bitte hörst und dass ich sie mit dir teilen darf. Und dass wir hier einen Moment zusammen haben, in dem wir zusammen auch meine Anliegen haben. Und wenn du da drin bist, es ist wirklich cool, von Jesus und diesem Vater unser, was wir gebetet haben, zu begreifen, dass dann auch ein Platz sein darf, dass Gott dir sagt, was ihm auf dem Herzen liegt und was ihm wichtig ist. Und das drückt deine Sache nicht weg. Aber es ist ein wunderschönes Miteinander zu erleben. Auch du hast Dinge, die dir auf dem Herzen liegen. Dann lass uns auch diese Bitten hören und miteinander das teilen. Erlöste Bitte bedeutet, ich bin auch erlöst davon, immer zu wissen, was kommt bei rum. Es bedeutet, ich darf mit dem, so unvollkommen wie ich bin, einfach hinkommen und meine Herzensanliegen mit Gott teilen. Und ja, ich weiß, du wünschst dir, da soll auch was rumkommen. Aber da wird eine Menge passieren in diesem Moment. Und da wird eine Menge Freiheit passieren. Es kann nämlich auch manchmal sein, dass genau dadurch und durch diese Art von Begegnung, dadurch, dass du dem ganzen Raum gibst und Gott sagst, es ist nicht einfach eine To-Do-Liste, die ich mir wünsche, dass du sie abarbeitest und du dann weggehst, sondern wo du sagst, das ist was, was mir auf dem Herzen liegt und du Zeit mit Gott da hast, kann es manchmal passieren, dass allein das Aussprechen schon etwas in dir auslöst. Und dass da schon was zurückkommt von Gott und dich sogar befreit von den eigenen Anliegen. Ich hatte monatelang für meinen besten Kumpel gebetet, dass er endlich zum Glauben kommt. Und wir haben uns immer nur gezofft. Jedes Mal, wenn ich über Gott angefangen habe, hat der die Krise geschoben. Hat mich auch mal angeschrieben, warum wird er so und so. Er sagt, Junge, weil ich will das. Weil du mir wichtig bist. Und deswegen will ich, dass du diesen Glauben kennenlernst. Ich bin schier verrückt geworden dran. Und habe dann mit Jesus drüber gesprochen. Er hat gesagt, das ist mir so wichtig, das ist mir so ein Anliegen. Und zurückkam, ja, glaubst du denn mir nicht? Und wenn es mir schon wichtig ist, du darfst mir das geben. Aber mir ist es auch wichtig und ich trage dieses Gebetsanliegen. Und Jesus hat mir klar gemacht und ich nehme es dir sogar ab. Denn es tut euch beiden gar nicht gut. Ich wünsche mir von dir, dass du einfach nur da bist. Dass du weiterhin der gute Freund bist. Und das andere darfst du mir abgeben. Und da habe ich ein Stück weit erlebt, dass ich auch manchmal von wirklich dringenden Herzensanliegen auch befreit werde. Nicht, weil sie dann weg sind, sondern weil ich weiß, Jesus ist irgendwie da und hat sie auf dem Herzen. Und er hat sowieso nochmal irgendwie eine krassere Art, um Dinge zu bitten. Lesen wir auch an manchen Stellen in der Bibel. Der kann schon auch bitten. Und dann weiß ich auch, passt. Das ist wie früher mit meiner Oma, wenn ich wusste, ja, die hat für mich gebetet. Ich wusste irgendwie, das passt schon. Wenn Jesus für deine Herzensanliegen betet und bittet, dann kann es unglaublich befreiend sein zu wissen, okay, Jesus, du bist weiter dran. Und dann darf ich immer wieder einsteigen. Ich habe das ab und zu, so one minute for a friend oder sowas, machen wir manchmal im Gottesdienst. Dann sage ich nochmal, hey, du weißt ja, aber ich weiß auch. Hast du Momente, wo du deine Bittanliegen so vor Gott bringst, dass du merkst, okay, es hat auch eine Zeit, ihm zu begegnen und ich erlebe ein Stück weit Freiheit darin. Dass es nicht mehr diesen Druck hat, ich muss beten, sondern irgendwie ich darf und ich muss sogar nicht mehr. in dem Moment, wo du befreit wirst von manchen deiner Anliegen und Bitten und manchen, wo du irgendwie so in so einen Druck reinkamst und irgendwie dir selber eine Last aufgelegt hast, die eigentlich gar nicht da sein muss, kann es manchmal passieren, dass du auf einmal durchatmest und merkst, was dieser Psalmbeter sagt. Du stellst meine Füße auf einmal auf einen weiten Raum. Ich bin nicht mehr so eingeengt. Ich muss mich nicht krampfhaft an Dingen abarbeiten. In dem Glauben, wenn ich es nicht mache, macht es ja keiner. Und das irgendwie dann im Gebet oder so. Nein, Jesus macht es auch. Also ihr seid auf jeden Fall irgendwie zu zweit schon. Du stellst meine Füße auf weiten Raum, weil ich zu dir beten darf, weil ich aufatmen darf. Und deswegen geht es nicht darum, im Bittgebet hineinzukommen mit diesem Gedanken, ich muss. Ich weiß nicht, wie du auf Bitten so stehst und welche Erfahrungen du mit Bitten machst in deinem Lebensalltag. Ich habe da ganz unterschiedlich kennengelernt. Na, als Kind lernst du irgendwann, man muss Bitte sagen, so, auch wenn man eigentlich einen Befehl äußert. So, Mama, gib mir Essen und dann bitte. Ja. Hat jetzt nicht eine Bitte draus gemacht, das läuft so. Und irgendwann lernt man dann so, ah ja, okay, nee, die dürfen ja auch Nein sagen und das sind ja auch Menschen und so. Und wenn ich so ein Anliegen habe, irgendwann so als Jugendlicher oder junger Erwachsener, habe ich gedacht, ja doch, ich kann auch bitten. Ne? Hey, kannst du mir mal bitte helfen? Und dann war es wirklich eine Bitte, da konnte auch jemand Nein sagen. Und dann gab es eine Zeit in meinem Leben, da ist das entfremdet worden von mir. So, da ist dieses, hey, könntest du mir bitte oder so als Bitte, das ist sprachlich weggebrochen und irgendwie waren auf einmal mehr so Sätze da, wir müssten mal. Also ich bin verheiratet, ne? Und statt irgendwie so, da war nicht, Andi, kannst du mal bitte oder so? Wir müssten mal die Spülmaschine ausräumen. Das war was erstmal sehr Fremdliches für mich, so, wo ich dachte, okay, wer ist dieses Wir? Und dann habe ich hinterher gemerkt, ach so, das war eine Bitte. Habe ich gar nicht gemerkt im ersten Moment. So, und auch so in der Gemeinde oder in der Gottesvorstellung hat man ja manchmal so den Eindruck, Bitte sagen zu müssen, wäre was ganz Schlimmes oder so. Ich habe da so ein, zwei Diskussionen mit meiner Dame hinter mir, so, sag doch bitte, so, dann mache ich das ja auch gerne, aber frag mich doch. Und irgendwie war das komisch. Und ich glaube, dass es manchen Leuten komisch ist, Gott bitte zu sagen. Dass man sich dann irgendwie vorkommt wie so ein Bittsteller oder so ein Bettler, wo ich sage, nein, du bist doch nicht jetzt, nein. Aber wir begegnen uns hier auf Augenhöhe. Wenn du bitte zu mir sagst, ne, oder so, du darfst auch mal sagen, räum das jetzt weg, oder ist auch okay. Dann mach einen Befehl. Passt schon. Kriegen wir auch hin. Aber du darfst auch einfach bitte sagen. Und das ist nichts Komisches. Du bist dann nicht irgendwie niedriger als ich, sondern wir begegnen uns auf Augenhöhe. In das Gebet hineinzugehen und mit Gott bitte sagen zu dürfen, ist nicht im Sinne eines Bittstellers. Du musst dir etwas erbitten. Darum geht es Jesus nicht, wenn er sagt, hey, ich nenne euch nicht mehr Sklaven oder Diener, ich nenne euch Freunde. Ich bin ein Gott, der euch auf Augenhöhe begegnet. Wenn Gott uns erlaubt zu bitten, dann ist das so diametral anders als all die anderen Religionen, die sich Ast arbeiten mussten und nicht wussten, will er jetzt oder will er nicht. Die Knechte waren in ihrer Religion, deren Gott es nicht gut mit ihnen meinte, wo ein Bitte nicht vorkommt. Als Christen zu bitten bedeutet, dass Gott uns eine Freiheit zugesteht, ihm auf Augenhöhe zu begegnen und zu sagen, ich will von dir und du darfst mir auf Augenhöhe Bitte sagen. Du stehst auch nicht über mir, du befehlst mir nichts. Ich weiß, so manchmal hast du auch den Ton in deinem Bitt gebeten, ist okay, aber du befehlst mir auch nichts. Ich bin ja selber auch ein bisschen frei in dem, wie ich sein will. Du darfst mir auch mal Dinge so sagen. Gott, so soll's bitte jetzt sein. Aber bitten bedeutet in erster Linie, dass da zwei Freiheiten sich gegenüberstehen, die sich auf Augenhöhe begegnen und sagen, hey, du hast einen Stand, den du sonst nirgends hast. Mit dem Schöpfer des Universums darfst du auf Augenhöhe sagen und bitte. Und es ist kein Bette. Und es ist kein Befehl. Und dann macht dieser Satz, ich darf Gott um etwas bitten, hat einen ganz eigenen Beigeschmack. Und vielleicht sind wir zu stark dann gewöhnt, dieses wir dürfen bitten. Aber ich möchte es dir gerne nochmal vor Augen hören. Du musst nicht beten. Du musst nicht bitten. Jesus trägt deine Gebetsbittanliegen, hat dich erlöst von deinen Bitten. Aber da ist einer, der sagt, es ist mir wichtig, dass du mir mit dem, was dir auf dem Herzen liegt, in deiner Freiheit begegnest. Und die einzige Art, wie wir hier zusammen unterwegs sein können, ist in Freiheit miteinander. Und ich habe die Freiheit, auf deine Bitte zu reagieren. Und ich liebe es, in deinen Bitten dir zu begegnen. Und eine Intimität und Nähe herzustellen, die nur dann geht, wenn du begreifst, du befiehlst mir nichts und du musst auch nicht bitten. Du darfst bitten. Wir hatten diesen Punkt, darf Jesus über dein... Nein, weißt du was? Du darfst bitten. Wir haben jetzt eine Zeit, wo wir miteinander Musik machen, wo wir Gebete nutzen und singen. Und wir einfach diese Gebetsanliegen vor Gott bringen dürfen. Und vielleicht tauchst du ein, lässt es dir zusingen, kommt gerne hoch. Genau. Vielleicht tauchst du ein in die Worte, vielleicht klingt was nach. Und vielleicht singst du auch einfach nur mit als dein Gebet, auch für deinen Nachbarn oder deine Nachbarin. Jesus, wir dürfen mit dir reden, auf eine Art, die irgendwie so anders ist als bei vielen anderen. Und dafür sage ich dir Danke. Und die Zeit jetzt gehört wieder dir. Wir singen dir Lieder zu und bitten dich, dass du darin zu uns zurücksprichst. Amen.